Wie hat sich Fielmann in den letzten Jahren entwickelt? Wie setzt vielleicht Fielmann Themen wie KI und AI ein, um das Business besser zu machen? Auf was muss man eigentlich achten, wenn man im Gesundheitsbereich arbeitet? Das sind alles spannende Themen, die wir auf einer holistischen Ebene mit dem lieben Stefan besprechen.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Stefan von Fielmann. Aber lieber Stefan, stell dich doch mal kurz selber vor, wer du bist, was du machst, und dann tauchen wir in eine spannende Folge ein.
Ja, Jonas, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich total, hier bei dir sein zu dürfen und mal nicht als Zuhörer, wie ich es sonst häufig mache, sondern tatsächlich auch mal als Gast. Sehr cool. Genau, du hast ja schon gesagt, also mein Name ist Stefan Wolk. Ich bin bei Fielmann für das Thema E-Commerce und Sales and Digital Innovation verantwortlich, also quasi alles, was so in Richtung digitaler Endkundenthemen geht. Das ist so meine Passion und darf hier mit meinem Team vor allen Dingen sehr stark daran arbeiten, das Thema Omnichannel bei Fielmann weiter voranzutreiben. Ja, ich bin jetzt so knapp 11 Jahren tatsächlich am Montag, heute von den 28. Juni, wo wir gerade aufzeichnen. Am Montag, am 1. Juli bin ich 11 Jahre bei Fielmann. Auch tatsächlich so rekapitulierend mal mein längster Job eigentlich, den ich jemals hatte. Aber ich habe viel Spaß, darf immer wieder neue Sachen machen. Und insofern freut es mich, wenn ich darüber vielleicht auch ein bisschen was erzählen kann heute.
Ja. Wir haben ja gerade so, bevor die Technik fertig war mit dem Check, haben wir mal einmal kurz philosophiert, und Fielmann begleitet mich schon lange, nämlich seitdem wir uns einmal kennengelernt haben persönlich. Ich weiß den Namen des Events nicht mehr, aber wir waren in so einer Art alten Bahnhof in Berlin, und wir saßen dann, glaube ich, vorne draußen wurde gegrillt und wir durften in so einem Backstage-Bereich sitzen, weil wir beide Speaker waren. Ich glaube, ich war in einem Panel mit drin und du hast, glaube ich, so gesprochen oder auch ein Panel, weiß ich
auch
gar nicht.
Auch ein Panel, glaube ich, ja.
Ja, ja. Und du hast mir so ein Brillenputztuch geschenkt von Fielmann. Fast so groß wie ein Badehandtuch, würde ich jetzt mal frech sagen. Aber gar nicht negativ gemeint, sondern total positiv. Ich habe in letzter Zeit auch viele LinkedIn-Posts gemacht zum Thema, wie kannst du Branding messen oder wie kannst du eigentlich, oder das beschäftigt mich gerade. Und dieses Brillenputztuch ist echt gigantisch. Und vor allem zum Beispiel auf dem letzten Event war ich auf den Falke Sales Days in der Nähe von Amsterdam. Und da hat einer auch gerade so ein Brillenputztuch rausgeholt, was, weißt du, dieses Verschweißte, was man aufmacht. Und dann habe ich sofort Stopp gerufen, gesagt, nein, warte. Und dann habe ich dein Tuch rausgeholt, was ich geschenkt bekommen habe, und dann habe gesagt, hier, damit putzt du jetzt deine Brille. Ja, es kommt also gut an und ich verteile es.
Das freut mich total. Das ist auch tatsächlich eins der bestverkauften Add-ons, so, wenn man eine Brille kauft. Und dieses fast so große Brillenputztuch wie ein Badehandtuch finde ich auch deshalb so gut, weil es halt einfach sich viel, viel besser putzen lässt als mit diesen kleineren.
Ja.
Ich verschenke das super gerne, aus einem ganz simplen Grund, weil ich das selber auch benutze. Und das ist so auch so das bisschen das Credo, das wir haben, ne? Bediene den Kunden so, wie du selber auch bedient werden willst. Und ich habe irgendwann für mich mal gelernt, das ist halt viel, viel besser als so eine kleinen Brillenputztücher. Und ich kriege halt immer einen Krampf, wenn Leute anfangen, mit ihrem T-Shirt oder so ihre Brille zu putzen, weil das halt auch nicht gut für die Gläser ist. Deswegen habe ich irgendwann immer so ein Packen dabei. Und egal, ob im privaten oder im beruflichen, ist das so das Ding, was ich sehr regelmäßig verschenke.
Cool. Weißt du, was noch viel spannender war, nämlich, dass wir beide uns darüber unterhalten haben. Ich glaube, das war die Zeit, wo ich noch bei Douglas war, bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher.
Ich glaube, ja.
Wo wir uns sozusagen über Omnichannel-Themen unterhalten haben und wie Daten im Thema Omnichannel helfen können. Das wäre mal total spannend, wenn du mal so ein bisschen erzählst. Jetzt bist du, wie gesagt, schon 11 Jahre da, wo ihr gestartet seid. Ich glaube, Fielmann kennt jeder. Ist genauso wie Douglas oder Falke eine Marke, die sehr gut wahrgenommen wird. Ganz offen die Frage, wo seid ihr denn gestartet, als du angefangen hast? Und wo steht ihr jetzt? Mhm. Vielleicht mal ein bisschen drüber zu philosophieren.
Ja, also ich glaube, so schon damals, als ich hier starten durfte, war Fielmann ein super, super erfolgreiches Unternehmen. Primär so in Zentraleuropa, Dachregion waren so die Kernmärkte. Das hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren auch sehr stark erweitert. Günter Fehmarn, der das gegründet hat vor über 50 Jahren, ist ja leider im Januar verstorben, was für uns alle ein echter großer Schock auch war. Aber wie man immer so schön sagt, die Philosophie lebt weiter und das ist tatsächlich auch so. Also der Spirit in der Firma ist jetzt mit unserem CEO, seinem Sohn, also in einer ähnlichen Range unterwegs oder wird quasi erweitert jetzt und vor allen Dingen auch um das Thema Internationalisierung und Digitalisierung. Ne? Das heißt, wir sind in viele neue Märkte gegangen in den letzten Jahren, angefangen von Italien, in Spanien haben wir weitergemacht, Slowenien, seit letztem Jahr auch in den USA, nochmal ein ganz anderer, spannender, riesiger Markt. Ne? Und das ist jetzt inzwischen reden wir von, dass wir also in Richtung eines globalen Unternehmens gehen, wo sich auch die Unternehmenskultur wirklich maßgeblich verändert hat. Wir machen heute auf Management-Ebene alle Dokumente in Englisch beispielsweise. Ne? Das sind so Sachen, hätte ich mir nie vorstellen können vor 11 Jahren, dass das mal möglich wäre. Ne? Du hast, ich glaube, jetzt so knappe 20% dann irgendwann bald auch noch nicht mehr deutsch sprechende Märkte. Das heißt, du hast auch viel mehr Menschen in der Firma, die ja dann eben andere Sprachen sprechen, andere Kulturen mit reinbringen. Und insofern, das ist der eine Punkt. Und der zweite ist natürlich das Thema Digitalisierung, ne? Das alle Unternehmen eigentlich begleitet und auch natürlich für unser Geschäftsmodell. Wir verkaufen ja alles ums Thema Hören und Sehen. Ja? Das heißt, unser Purpose ist, wir helfen den Menschen, die Schönheit der Welt zu sehen und zu hören. Da stecken zwei Kernsachen drin. Zum einen das Thema Hörakustik. Müssen wir vielleicht jetzt nicht so tief reingehen. Das war auch super spannend. Könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast zu machen.
Ja,
auch ein sehr stark wachsendes Thema, das uns beide, glaube ich, jetzt noch nicht so beschäftigt, aber sicherlich im höheren Alter dann irgendwann auch mal dazukommt. Aber ehrlicherweise, ich bin Techno-Generation, also ich glaube, bei mir kommt es schneller, als mir das lieb ist. Aber das Thema Sehen ist sicherlich das, wo man Fehmarn auch im ersten Schritt direkt mit verbindet. Und da ist halt sehr, sehr viel passiert, auch mit im Digitalbereich. Immer so ein bisschen aus der Geschichte heraus, dass wir eine große Challenge haben. Wir sind, du hast es ja gesagt, ihr erkennt Fehmarn, ne, so wie auch in Douglas. Das bedeutet auch, wir sind sehr erfolgreich in den Kernmärkten, in denen wir unterwegs sind. Und wir haben ein sehr luxuriöses Problem. Wir haben zu viele Kunden, sage ich immer. Also wir haben ein Frequenzproblem tatsächlich in unseren Geschäften. So häufig so zu Spitzenzeiten, morgens, nachmittags, am Samstag, ist das oftmals sehr, sehr voll.
Das macht man mal schnell so, ne? Da musst du hin und das hast du dann sozusagen die Stoßzeiten, Vorarbeit, Mittagspause.
Genau, ne? Und das, was halt der Unterschied, du kennst es ja, du bist ja auch ein Brillenträger. Es ist ja eben nicht so ein Convenient-Thema. Ich laufe da rein, sag, das hätte ich ganz gerne und dann bist du nach 2 Minuten wieder draußen. Sondern es ist ja ein über mehrere Etappen Prozess, ne? Du suchst dir eine Fassung aus. Du lässt die Fassung anpassen, dann wirst du bei den Gläsern beraten, dann musst du sie auch nochmal abholen. Also du hast da schon mehrere Steps, die du benötigst. Und da kann natürlich digital unterstützen. So haben wir auch von vornherein immer gedacht und versucht, das Ganze anzugehen. Wir haben uns angeschaut, wo passiert eigentlich was? Also wir haben uns zum Beispiel angeguckt, was passiert an der Kasse? Warum stehen dort Leute an der Kasse und warten eine Viertelstunde im Zweifelsfall? Ja? Sie warten da, weil sie zum Beispiel ihre Brille putzen lassen wollen. Das ist ja auch ein Service, den wir anbieten. Also man kann das selber mit dem Putztuch machen, man kann aber bei uns vorbeikommen. Sie wollen eine Schraube nachdrehen lassen oder sie wollen die Brille bezahlen oder sie wollen zum Beispiel Kontaktlinsen kaufen, ja? Also nachkaufen. Und so ist vor, ich glaube jetzt 8, 9 Jahren schon auch der Fehmarn Kontaktlinsen-Service entstanden, wo wir gesagt haben, gute Fakt, das macht überhaupt keinen Sinn, sich da hinzustellen und seine Kontaktlinsen nachzukaufen und vielleicht noch gesagt zu bekommen, habe ich gerade nicht da, weil sind nicht im Lager. Warum sich das Ganze nach Hause schicken lassen? Und so haben wir dann immer weiter angefangen an, ja, so sagen wir so leuchtturmmäßig uns anzugucken, wo haben wir Herausforderungen, wie können wir mit digital unterstützen? Das ging dann noch weiter über das ganze Thema Appointments, also Terminvereinbarungen. Das war etwas, was in der Brillenbranche nicht wirklich etabliert war, aber ne, wir kennen es beide, heute kannst du es bei jedem Friseur machen, du kannst es halt beim Arzt machen, beim Amt und so weiter. Also etwas, was durchaus schon etabliert ist. Und dann haben wir ja gesagt, okay, haben wir dann tatsächlich Kunden, die sagen, sie würden das benutzen? Ja, und dann kam relativ schnell raus, dass eine ganze Menge Kunden tatsächlich jeden Tag anrufen, gerne einen Termin machen möchten. Und da haben wir dieses Thema in Angriff genommen und ausgerollt. Glücklicherweise tatsächlich auch vor Corona waren wir damit fertig. Und in Corona war es natürlich dann ein sehr probates Mittel. Wir haben aufgehabt während der ganzen Zeit, weil wir als quasi Gesundheitsversorger sowie Apotheken auch die Verpflichtung hatten, was übrigens für die Menschen, die dort bei uns arbeiten, ne, eine unglaublich krasse Belastung war, ne? Weil das ist ja jetzt auch nicht so mit einer Trennscheibe, sondern du sitzt ja wirklich am Kunden,
ne?
Musst mit dem irgendwie interagieren, musst den ja die Brille auch anfassen, auf die Nase setzen. Wir haben dann ein tolles Konzept entwickelt, um das entsprechend umsetzen zu können. Und wie gesagt, wir haben die Frequenz dann aber steuern können über die Terminvereinbarung und hatten dann nahezu 100% Termine. Also ein bisschen Footfall logischerweise auch noch. Das wollen wir auch immer ermöglichen, aber die meisten Leute sind über Termine gekommen. Und das hat dann eben auch dadurch das Thema Kundenerwartung, Kundenerfahrung auch ein Stück weit verändert dann nach Corona, sodass die Leute das auch dann deutlich stärker akzeptiert haben. Ja, und das ging dann weiter, dass wir dann gesehen haben, hey, zum einen hast du natürlich auch immer mehr Kunden, die sagen, ich würde gerne Teile oder auch ganze Bestandteile des Prozesses irgendwie zu Hause machen. Also jeder von uns kennt das, wenn ich ein Produkt kaufe, du hast gerade erzählt eben, dass du auf dein iPad wartest. Mit Sicherheit hast du dir vorher irgendwie alles Mögliche angeguckt über das iPad, hast jedes Review irgendwie dir angeschaut, das irgendwie geht, um eine Entscheidung zu treffen. Und bei einer Brille ist das nicht anders. Du gehst vorher halt auf eine Webseite, schaust dir Brillen an, überlegst, welches Modell könnte passen. Und so haben wir auch dort begonnen, Features zu integrieren, die genau das, was du eigentlich brauchst, um eine Brille kaufen zu können, auch umzusetzen und vorzubereiten. Ne? Und eine der wichtigsten Sachen, die wir festgestellt haben, ist, wenn Menschen sich eine Brille vorher angucken, dann haben sie ja, wenn sie im Laden sind, die Möglichkeit, sie aufzusetzen. Das heißt, sie können dann irgendwie checken, passt die zu meiner Kopfform, ne? Passt die zu meinem Style, meinen Augen und so weiter. Also das ist ja schon etwas sehr Persönliches, so zwischen Fashion, Medizin und Handwerk ist eigentlich Optik, ne? Das ist jetzt nicht ganz hundertprozentig mehr zuordnenbar. Aber dadurch, dass die Menschen halt eben das Bedürfnis haben, das auszuprobieren, mussten wir halt eine Lösung dafür finden. Und da war eine Lösung, die sich dann auch vor ein paar Jahren schon herauskristallisiert hat, das ganze Thema virtuelle Anprobe. Ne? Also Augmented Reality, wie sie an vielen anderen Branchen auch ist, ist für uns quasi essentiell eigentlich, viel, viel mehr notwendig, ne, als jetzt irgendwie für eine IKEA zu sagen, ich kann mal zeigen, wo der Tisch oder der Schrank steht, ne, das ist ein nettes Feature und ich glaube, das nutzen auch viele. Bei einer Brille ist das eigentlich absolut notwendig. Und wir haben dann vor ein paar Jahren investiert in ein Startup in Frankreich, die inzwischen Marktführer sind in diesem Segment und haben mit denen gemeinsam dann ihre existierende virtuelle Anprobe weiterentwickelt. Und ein Thema, das gefehlt hat dabei, das kennst du wahrscheinlich auch als Brillenträger, wenn du im Laden eine Brille aufprobierst, dann ist da ja deine Stärke nicht drin. Und dann gehst du, wenn du eine höhere Sehschwäche hast, dann gehst du ganz dicht an den Spiegel ran. Ja. Die meisten, wenn ich mal das sage, kennen dieses Gefühl als Brillenträger. Und jetzt musst du dir vorstellen, du machst eine virtuelle Anprobe, sitzt irgendwie 20 Zentimeter, 30 Zentimeter von deinem Handy entfernt oder von deinem Notebook. Ich habe -5, also ich bin schon so ein wandelnder Zombie, wenn ich die Brille abnehme. Das heißt, ich müsste dann ganz, ganz dicht das Handy irgendwie vor den Kopf halten, super unnatürlich. Und dafür haben wir halt gemeinsam mit Fittingbox, so heißt die Firma, ein Feature entwickelt. Du kannst quasi die Brille auflassen und es wird dann wegradiert, quasi in Echtzeit. KI-basiert ist das Ganze schon
extrem effektiv. Ja, mega. Also erkennt die bestehende Brille, nimmt sie weg, fügt die neue ein.
Obwohl du zum Beispiel jetzt auch den Kopf vielleicht ein bisschen bewegst, ne? Also das stört dann nicht. Das ist halt unglaublich krass. Das ist so eigentlich ein kleines Thema, aber so in dem Segment dann tatsächlich der Gamechanger, sodass du sagen kannst, okay, das brauchst du. Ohne das kriegst du die Akzeptanz nicht. Und das Spannende ist, auch die Zahlen belegen das. Ne? Wir reden ja hier bei dir auch über Daten. Ne? Also nicht nur Daten im Sinne von Produkt, sondern auch Daten im Sinne von, was ist denn eigentlich das Ergebnis davon? Und wir wissen aus den Zahlen, dass die Conversion beispielsweise 3-mal so hoch ist, wenn Leute diese virtuelle Anprobe benutzen. Egal, ob sie jetzt online kaufen oder eben auch einen Termin machen zum Beispiel, um im Ladengeschäft vorbeizugehen, also in einem unserer Niederlassungen. Ne? Also 3-mal so hohe Conversion, wenn sie dieses Feature benutzen.
Spannend.
Und das spricht dafür, dass es funktioniert.
Ja, und da dadurch entlastest du ja auch die Personen im Store, weil die Leute, die kommen wollen, auch kaufen.
Das ist genau richtig.
Ja. Und dann bist du wieder bei Thema, was du anfangs gesagt hast mit, wir haben Probleme, dass zu viele Leute da sind. Und dann kannst du natürlich jetzt die Kapazitäten hochfahren oder du sorgst dafür, dass die vermeintlich richtigen Kunden, jetzt nicht negativ gemeint, aber in den Laden kommen, die halt auch eben kaufen wollen und halt vielleicht auch schon vorher eine Auswahl getroffen haben.
Genau, ne? Also am Ende ist es so, das verkürzt halt auch die Zeit, die Wartezeit dann, die ja eigentlich die große Herausforderung ist, ne? Und wir bedienen halt jeden Kunden, ne? Also wir machen da keinen Unterschied, aber natürlich, wenn ich weiß, der Kunde hat schon ein Stück weit der Journey irgendwie angefangen, kann ich ganz, ganz anders regieren und kann versuchen, das eben für ihn halt noch effektiver zu machen.
Definitiv.
Und natürlich kannst du das auch weiterspinnen. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, was eigentlich Leute betrifft, die den Kauf vorbereiten. Das spielt eine große Rolle. Ne? So ungefähr 70% der Kunden, die in unseren Geschäften sind, waren vorher mal bei uns online und begleiten auch den existierenden Prozess in der Niederlassung mit einem Online-Besuch, zum Beispiel um den Auftragsstatus abzufragen, wann ist die Brille fertig und solche Sachen. Aber natürlich gibt es auch inzwischen die Möglichkeit, bei uns Brillen online zu kaufen, Einstärkenbrillen. Also Gleitsicht ist halt deutlich komplexer, aber Einstärke, und ich glaube, du hast noch eine Einstärke, würde ich vermuten, oder?
Yep. Ja.
Genau, Gleitsicht ist noch kein Thema für dich. Bei mir leider jetzt, seit tatsächlich einem Jahr. Das wirst du dann merken, wenn du irgendwann mal das Handy ganz weit weghältst und...
Mein Schwiegervater zoomt immer, indem er die Augen zusammenkneift. Das ist genial. Ja, dann frage ich immer, wo seine Brille ist und dann sagt er, die Brille liegt irgendwo und dann, ja.
Genau, also das ist das geht schneller, als man denkt. Ich war da auch ein bisschen überrascht, aber wie gesagt, dank Gleitsichtbrillen gibt es ja auch eine Lösung dafür. Man sieht es ja auch nicht wirklich, ne? Also inzwischen siehst du ja keinen Unterschied mehr, das ist eigentlich ganz nice. Genau, aber grundsätzlich Einstärke geht inzwischen auch online und ein Feature habe ich schon erklärt, das dafür elementar ist, also die Anprobe, um die richtige Fassung auch zu gucken, passt die und steht die mir, ist es genau die ich möchte. Davor hast du aber ganz, ganz oft auch die, wie komme ich denn eigentlich zu der richtigen Fassung, ne? Und das, was so ein Optiker im Laden bravourös macht, ne? Also einfach auf den Kunden eingehen und rausfinden, was er will, das ist online deutlich komplizierter. Das liegt einfach daran, dass Brille ist so, du hast ja mal für Douglas gearbeitet, du kennst das vom Parfum, ne? Also wenn dich einer fragt, was willst du für ein Parfum, ist das fast genauso schwer, wie zu sagen, was willst du eigentlich für eine Brille? Dann sagen die meisten irgendwie so, na so ähnlich wie die ich jetzt habe, die fand ich eigentlich ganz gut. Was für den Kunden eben ähnlich wie beim Parfum halt auch bei einer Brille kompliziert ist, ist unter anderem auch der Grund, warum unsere Optiker alle Brillen tragen, auch wenn sie manchmal gar keine brauchen von der Sehstärke her, weil das sind oftmals der Einstieg ist in ein Verkaufsgespräch, also zu sagen, die sie auf der Nase tragen, die finde ich aber super cool, die gefällt mir und dann hast du ja sofort irgendwie eine Idee, was der eigentlich braucht. Online ist es deutlich schwieriger, ne? Da schickst du den Kunden im Worst Case auf den Produktkatalog und der muss sich halt mit Filtern irgendwie versuchen durchzuklicken und das Passende zu finden. Ja. Und deswegen haben wir jetzt vor kurzem einen Feature eingebaut, das nennt sich visuelle Suche. Das heißt, du kannst ein Bild machen, so ein bisschen wie Google Lens funktioniert. Du kannst ein Bild machen von der Brille oder ein Bild hochladen, das du irgendwo gefunden hast, die du gut findest. Und dann wird dir quasi aus dem Gesamtangebot das rausgefiltert, was halt ähnlich ist, so von der Farbe und der Form. Das heißt, es begrenzt dann diese schiere Anzahl an tausenden Brillen, die da sind, schon auf die, wo du sagen kannst, okay, die gefallen mir ganz gut, dann probierst du es virtuell an und dann bist du eigentlich schon sehr nah an dem Ergebnis, das du in einem Store halt auch hast und kannst dem Kunden halt auch genau in diese Richtung bringen. Und das Letzte, was wir lösen mussten und was wir inzwischen auch gut hinbekommen, ist eben alles das, was passiert ab dem Moment, wenn die Fassung ausgewählt ist und man sich für Gläser entschieden hat, dann geht ja diese Magic los bei einem Optiker, dass er vor dir steht und quasi die Zentrierung der Brillengläser vornimmt, damit du am Ende des Tages auch richtig gut durchgucken kannst. Und das ist hochkomplex. Das ist etwas, was über Jahre hinweg schwierig umsetzbar war. Wir haben hier, da wir Millionen Kundendaten ja haben, irgendwann einen Weg gefunden, das auch KI-basiert mit Machine Learning so zu berechnen, dass wir hier eine extrem hohe Trefferquote haben, die dem entspricht, was wir auch in den Stores abbilden. Also was die menschliche Komponente leisten kann als einem Optiker im Beratungsgespräch. Ja, und deswegen können wir inzwischen auch Brillen online verkaufen, kriegen das also in der gleichen Qualität auch hin. Und das ist für uns natürlich ein sehr probates Mittel, auch eben um diese Frequenzthematik zu lösen, ne? Mindestens für eine zweite oder dritte Brille, ne? Also wenn du vielleicht das erste Mal noch da warst und wir haben das alles gemacht, warum sollst du nochmal vorbeikommen, wenn du dich, was viele Menschen machen, sie entscheiden sich dann spontan nochmal, Mensch, die fand ich eigentlich ganz gut, aber in einer anderen Farbe, sah die auch sehr cool aus, die hätte ich ganz gerne noch. Oder wenn du eine Gleitsichtbrille gekauft hast, brauchst du vielleicht eine Lesebrille dazu oder eine Sonnenbrille, ist ja der Klassiker, ne? Wir haben jetzt endlich wieder schönes Wetter. Kannst dir vorstellen, was passiert? Die Leute stürmen alle wieder in unsere Geschäfte und wollen Sonnenbrillen in ihrer Sehstärke. Jetzt sind wir in der Lage, ihnen das halt auch eben über Distanz zu bieten, zu sagen, du musst jetzt gar nicht mehr vorbeikommen, sondern du kannst es eben auch genau mit deinen Sehwerten, die haben wir ja, die können wir dir halt entsprechend auch geben, kannst du auch jetzt eben online eine Brille kaufen. Genau, das ist so ein bisschen so zusammengefasst der Stand gerade, ja. Wo wir stehen. Da sind wir bei vielen Sachen schon relativ weit, aber ehrlicherweise haben wir noch viel, viel mehr Potenzial auch da. Ne? Also das geht gerade los. Omnichannel ist ein Long Run. Ne? Das ist erstmal ein Buzzword und es gibt auch nicht so richtig die eine Omnichannel-Journey, gerade in unserer Branche nicht. Ne? Also ich bezweifle generell, dass es die überhaupt gibt. Für den einen ist es mit Click and Reserve, Click and Collect oder so. Für andere ist es halt eine seamless Customer-Service-Erfahrung, wenn ich schon mal gekauft habe und so weiter. Also das ist eigentlich ein Riesenpotenzial für den gesamten Retail-Bereich. Gerade stationär, kann sich dadurch nochmal echt transformieren. Und für uns ist es halt eben ein absolutes Must-Have, weil wir ganz fest daran glauben, dass wir damit deutlich, deutlich besser das Thema Kundenerlebnis umsetzen können und gerade dieses Thema Wartezeiten ganz, ganz stark reduzieren können.
Ja, Stefan, ist ganz spannend und das ist ja so eine, erstmal so eine Auflistung von allen Features, die ihr habt. Und ich glaube, wenn einem das erstmal bewusst wird, wie du sagst, also Omnichannel ist sozusagen Long Run, da kannst du nicht sofort umsetzen. Aber wenn wir nochmal zurückgehen und so dieses vor 10 Jahren bewerten. Mhm. Ich versuche immer B2B und B2C zu vergleichen. Ich glaube, B2B ist gerade so ein bisschen angekommen bei, ich biete einen Produktkatalog und du kannst vielleicht suchen und so ein bisschen individualisieren und dann die Produkte einkaufen. Wenn du das aber mal vergleichst mit B2C, kann man ein bisschen abstrahieren, was waren so die nächsten Schritte? Weil die Art und Weise, was du ja jetzt gerade gesagt hast, davon war einiges Suche optimieren, davon war einiges Produktvielfalt versus Individualisierung. Kann man das irgendwie einkategorisieren?
Na, ich glaube, was man schon momentan sieht, und das ist auch das, was für mich so der Unterschied wäre zu vor 10 Jahren. Ne? Wir haben vor 10 Jahren auch schon E-Commerce gehabt. Ich mache das ja auch beruflich schon eine ganze Weile länger. Und kann wirklich sagen, das ist ein Thema, das hat sich wirklich stark weiterentwickelt, hat so einen eigenen Tribe aber eigentlich bekommen, dass inzwischen wir in der Weiterentwicklung, wenn wir in Richtung Retail, stationär auch gehen, aber sehen, dass online immer noch ein großes Handicap hat, dass es nicht wirklich die gleiche gute Userberatung oder User Experience irgendwie abbilden kann, gerade in solchen Sortimenten, die eher so serviceorientiert sind. Und das ist etwas, wo ich gerade einen ganz, ganz großen Trend sehe, dass dort ein Riesenschritt passiert, auch gerade mit KI beispielsweise. Wir sind ja das erste Mal eigentlich direkt davor, dass wir über Berater sprechen, die dann eben auf künstlicher Intelligenz basieren, die sehr nah dran sind, an dem, was die menschliche Komponente aktuell noch ableisten kann. Ne? Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Also es gab zwar vielleicht auch vorher schon Beratungstools oder so, die versucht haben, über eine Frage-Antwort-Strecke irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Ne? Es gibt Branchen, also ich fahre gerne Snowboard beispielsweise, da stellst du 5 Fragen, dann bist du schon sehr nah dran an dem richtigen Board, das du brauchst. Ne? Es gibt aber eben Segmente, wo das halt deutlich komplizierter ist und wo auch dieses Emotionale viel stärker drin ist. Ne? Und Brille ist definitiv ein Produkt, das ganz, ganz unterschiedlich zu betrachten ist. Und da glaube ich jetzt, dass wir zumindest mit digitalen Ansätzen und auch über E-Commerce bald eine Riesenerweiterung sehen werden hier, die möglich sein wird. Es wird immer Kunden geben, die sagen, ich möchte wirklich mit einem Menschen sprechen, möchte auch vorbeigehen und so weiter. Ne? Oder ich will beides machen. Ich will vielleicht online schon anfangen, mich beraten zu lassen und mache dann nochmal den letzten Schritt in einem Laden. Aber das ist halt für mich der wirklich revolutionär große Unterschied zu vor 10 Jahren. Da haben wir tatsächlich Kanäle sehr separat betrachtet, haben vielleicht mal ein bisschen versucht auch, oder was heißt nicht nur versucht, sondern du hast ja in dem Moment, wo du einen Online-Shop zu einem Stationärgeschäft ergänzt, das wird bei Douglas, glaube ich, auch nicht anders gewesen sein, hast du Kunden, die laufen in den Laden rein und sagen, ich habe hier Folgendes online gemacht und erwarten eigentlich, dass der Typ, der da ihm gegenübersteht, das auch weiß und dem sofort irgendwie hilft. Und deswegen ist auch, sag ich mal so, die nächste, bei einer Retoure beispielsweise, ist die nächste DHL-Station der nächste Vielmann, die nächste Vielmann-Niederlassung. Ja? Also das ist so, aber es ist auch eine Riesenchance, ja? Eine Veränderung, weil wenn ich zum Beispiel eine Retoure irgendwie zurückgebe bei einem Pure-Online-Player, dann wird das Ding wieder eingelagert und wenn die ein bisschen clever sind, schaffen sie es noch irgendwie, mir einen Voucher zu verkaufen oder mich dazu zu bringen, vielleicht nochmal neu zu bestellen. Ja? Aber wenn du mit dem reden kannst, ja, kannst du ja viel, viel mehr auch rausfinden. Und deswegen ist diese Verzahnung deutlich stärker da. Und wie gesagt, ich glaube, dass online in den nächsten Jahren oder vielleicht auch Monaten, ne, wir haben ja momentan Entwicklungen, die mich auch manchmal echt sprachlos machen, muss ich gestehen, wenn du dir so ChatGPT-O anguckst, was da möglich ist und was da plötzlich geht, auch in der visuellen Erkennung. Ne, das ist halt ein echt Next-Level-Erlebnis. Insofern, das wird uns jetzt auch stark beschäftigen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass am Ende des Tages die Kanäle immer enger zusammenkommen. Wir haben noch eine große Herausforderung, die tatsächlich aus deinem Kernthema kommt, nämlich das Thema Datenverknüpfung zwischen stationär und online. Das ist etwas, was ich noch als riesen Handicap sehe, was auch für uns echt eine Mammutaufgabe ist tatsächlich, weil wir auch in einem Segment unterwegs sind, wo wir medizinische Daten sprechen. Das ist nochmal GDPR-compliant hoch 2, ne? Also deine Sehwerte beispielsweise werden vom Gesetzgeber wie Krebsmarker behandelt. Du würdest mir wahrscheinlich aber sagen, was für eine Sehstärke du hast, ne? Also der Mensch selber hat ein ganz anderes Verhältnis dazu. Sage ich dir gerne, ist überhaupt kein Problem. Aber gesetzestechnisch ist es halt super, super komplizierter, Daten auch zu übertragen, ne? Und du brauchst da also einen entsprechenden harten Consent auch. Aber wenn du das erstmal hast, dann glaube ich, wirst du das auch noch viel, viel besser hinbekommen, das miteinander zu verzahnen. Aber das ist noch eine große Challenge, wo wir auch gerade dran arbeiten.
Ja, also ich habe gerade überlegt, wie ich meine These aufstellen kann. Ich glaube, meine These ist, dass starke Marken, Fielmann, Falke, Douglas, Hugo Boss, Vielleicht auch Bräuninger. Sachen, die schon seit Jahren bestehen, die wirklich eine soliden Basis haben, die hatten es viel einfacher, in den E-Com-Bereich reinzukommen, weil die haben online den Footfall abgeholt, der offline schon aufgebaut wurde. Dadurch hast du eben nur Kataloge gebraucht. Kataloge, um zu bestellen. Also das waren, die User Experience hat nicht zwangsweise sehr gut sein müssen. Dann hast du natürlich die Situation gehabt, dass du irgendwann, weil du so viel Produkte online plötzlich hattest, weil du die Möglichkeiten hattest, plötzlich alle Produkte auch online darzustellen und die Daten, die Produktdaten aufbereitet hast, das zu segmentieren. Und jetzt kommst du so langsam gefühlt, also dieses Ganze, auf der K5 wurde jetzt viel über das Thema Shoptainment, dieses ganze Entertainment-Business und Co. gesprochen. Das sind ja auch alles vermeintlich eher so Low-Budget-Themen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man eure Produkte sehr gut durch so Entertainment-Sachen verkaufen könnte, sondern das ist halt klassisch Beratung, was auch gut ist und was ja euch von anderen abhebt. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen, das aufzubauen. Und ich glaube, wenn du einen gewissen Punkt erreicht hast, musst du diese Exzellenz, die Vielmann offline hat, die Douglas offline hat, die Falke offline hat, die musst du schaffen, online zu transferieren. Und dann, erst dann generierst du meiner Ansicht nach Marktanteile in den Kanälen. Und dann kannst du erst in andere Länder skalieren. Weil du dann ja überlegen musst, gehst du offline in die Store, in die Läden rüber, also gehst du in andere Städte, andere Länder offline rüber, was immense Kosten hat, oder machst du es einfacher über online? Über online musst du aber, wie gesagt, dann auch trotzdem die Möglichkeit haben, dieses Consultant-Business drüber zu treiben, ja, und zu sagen, hey, ich weiß, was du willst, ich kann virtuell, kannst du die Sachen anprobieren, ich erkläre dir, wie das funktioniert, ich zeige dir, dass ich Experte bin, und dann, also das ist jetzt meine These, die ich aufstellen würde, und da fallen natürlich andere Punkte rein.
Ich bin ehrlicherweise da ganz nah bei dir, ne? Also jetzt ich würde jetzt bei der Skalierung glaube ich schon auch noch, dass ein Geschäftsmodell auch stationär sehr erfolgreich skalieren kann in auch neue Märkte. Das sehen wir gerade, was wir in den USA machen. Aber das ist jetzt auch vielleicht ein sehr spezielles Thema, weil ein ganz anderer Markt, regulartechnisch sehr versicherungsgetrieben, ein bisschen anders funktioniert. Aber das, was du am Anfang gesagt hast, 100%, ne, das ist etwas, was sicherlich auch sehr komfortabel ist. Du konntest erstmal starten, mit Kontaktlinsen beispielsweise haben wir angefangen. Das ist ein Convenience-Thema, ne? Da bist du einmal in der physischen Beratung gewesen, dann weißt du, was du brauchst. Der Rest ist ein Nachkauf, ne? Also ehrlicherweise ist Kontaktlinse ein Thema, wenn du dich einmal entschieden hast, dann kaufst du immer die gleichen nach. Dann geht es eher darum, wie ist das Intervall, wann wirst du auch angesprochen, wie ist der Service in der Belieferung und so weiter. Aber in der Zukunft sehe ich genau wie du das Potenzial, dass das, was man gut im Stationären kann, und das haben wir 50 Jahre lang erprobt, das ist ja das Faszinierende, ne? Das ist ja das, was man nicht unterschätzen darf. Wir reden ja über etwas, was ja auch nicht in Jahr 1 genauso gut war, wie es heute ist, sondern wir sind heute super effizient, wir haben eine unglaublich hohe Kundenzufriedenheit, wir können das Modell auch erweitern, beispielsweise machen wir gerade medizinische Themen mit rein, also in Richtung Gesundheitsversorgung, ne? Wir haben eine Akzeptanz beim Kunden aus diesem Vertrauensverhältnis heraus. Und in Richtung online und digital, und wenn es auch nur Teilschritte sind, ne, es muss nicht immer alles sein. Es gibt auch Kunden, die fangen online an und gehen dann in den Laden oder starten im Laden und machen zu Hause den Abschluss. Auch sowas gibt es ja, ne? Die erwarten aber genau die gleiche User Experience. Und da bin ich total auch bei den Thesen auf der K5. Ich habe auch einige Sachen sehen dürfen dieses Jahr und habe auch von einem großartigen Vortrag von Rupert gehört. Am zweiten Tag, den habe ich leider verpasst, aber genau das, ne? Also Entertainment, gute Service, gute Beratung, das ist online immer noch ein Manko und da müssen alle ran, weil nur dann wird es wirklich funktionieren und dann hast du auch tatsächlich eine Skalierfähigkeit. Da bin ich zu 100% bei dir. Meine Hypothese geht noch ein Stück weiter. Ich sage halt, durch KI wird das alles viel, viel einfacher werden.
Die Prozesse, die Beratungsprozesse, ja, definitiv. Genau. Ja. Aber ihr könnt nicht über Preis reingehen, oder? Ihr könnt, also ich korrigiere mich und sag deine Meinung zu. Shoptainment ist für mich eher cheap. Also das verbinde ich eher mit Temu, mit Alibaba, mit jetzt ohne despektierlich zu klingen, aber Snogs und Co., also Produkte, die Low-Budget fahren. Mhm. Und nicht hochwertige Produkte. Du wirst nie Porsche, du wirst nie Mercedes, du wirst nie Vielmann oder Co. eben in diesem vermeintlich, da werden keine Glücksräder auf der Seite sein, wo du dran drehst, um einen Gutschein zu gewinnen.
Nee, sicherlich nicht. Also da bin ich bei dir. Es wird wahrscheinlich eine andere Form sein, ne? Also ich glaube, man muss noch ein bisschen differenzieren. Wir sehen gerade diese Low-Budget-Variante, die eher darin geht, so ich kaufe was, was ich eigentlich gar nicht brauche. Ich hatte neulich mal irgendwie gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hatte, aber ich fand es ganz passend. Temo muss sich auch nicht drum kümmern, wie lang die Lieferzeit ist, weil alle, die da gekauft haben, haben eh was gekauft, was sie gar nicht brauchen. Deswegen ist ihnen einfach ziemlich egal, bis wann es dann kommt. Ne? Das ist natürlich bei einem Produkt, das du wirklich benötigst, wie einer Brille, ein ganz anderes Thema. Ne? Da spielt das schon eine Rolle, bis wann das da ist, oder Kontaktlinsen oder Sonnenbrillen oder was auch immer. Insofern wird es wahrscheinlich eine andere Form sein von Shoptainment, eher so in Richtung Fashionberatung beispielsweise. Ne? Was brauchst du eigentlich? Oder willst du nicht auch mal eine zweite, dritte haben, die vielleicht passend zu irgendeinem Outfit ist oder so? Da verändert sich schon das Bewusstsein und es gibt auch Märkte, die da deutlich fashiongetriebener sind. Ne? Also geh mal in Italien auf die Straße und guck dir mal die Brillen der Menschen in Italien an. Und dann geh mal wieder auf eine deutsche Straße. Da siehst du halt pure Fashion-Enthusiasten, ja, in allen Altersschichten. So, die haben ganz andere Awareness für das Thema, wie muss die eigentlich aussehen und wie steht die mir halt. Ne? Da glaube ich schon, dass du das halt ein Stück weit hinbekommen kannst. Eigentlich so, wie du es auch im Laden machst. Das ist ja der Punkt. Ne? Wir machen schon auch im Laden eine Fashion-Show oder eine Entertainment-Show für den Kunden in der Beratung, wenn der sich eine Brille aussucht. Ne? Nur das ist halt da immer sehr eine menschliche Komponenten bestimmt. Es gibt Leute, die können das sehr, sehr gut. Es gibt Leute, die können es vielleicht nicht ganz so gut. Und das kannst du natürlich über online versuchen, auf ein gleich gutes Level zu bekommen.
Ja. Und weißt du, was auch faszinierend ist? Die ganzen E-Commercer, die eben versuchen, dieses Entertainment, wie gesagt, überhaupt nicht negativ oder hier irgendwie gut und schlecht zu trennen, aber dieses Entertainment spielen wollen. Also es wird nie, meiner Ansicht nach, nie Temo-Läden in der Stadt geben, weil was sollen die denn beraten? Also es gibt Teddy und alle anderen Sachen, Kick, wo du ja schon sozusagen Produkte kaufen kannst, die am unteren Preisende der oder am unteren Ende der Preise sind. Und da kommst du nicht in den Markt über, da kriegst du eine hohe Qualität. Und wenn du an Firmen denkst, wenn du an die Marken denkst, die ich jetzt hier die ganze Zeit aufgezählt habe, da steht was an Qualität dahinter und an Beratungsleistung. Und das ist ja das Wichtigste, was wir, glaube ich, ja alle wollen. Also wir wollen doch Beratung. Also vor allem, wie du sagst, beim Gesundheitsbereich und Co. sind es Themen, da verlässt du dich darauf, dass das eine richtige Entscheidung ist. Dass du keine Kopfschmerzen danach hast, dass du das Problem gelöst bekommst beim Hören, dass ja auch Themen gelöst werden, wie dass du wieder gut hören kannst. Das ist Lebensqualität.
Ja, absolut. Deswegen wird das, glaube ich, auch am Ende immer anders sein, so drin, ne? Aber ich glaube, lernen können wir trotzdem auch von solchen Modellen und versuchen, so das Beste daraus auch mitzunehmen, ne? Weil am Ende will ja auch jeder ein Stück weit entertained werden, wenn er ein Einkaufserlebnis hat, ne? Und insofern glaube ich schon, dass man da ein bisschen sich was abschauen kann, aber es wird anders sein. Da bin ich 100% bei deiner These.
Ja, vielleicht ist das Entertainment bei euch eher dieses, ich kann spielerisch meine Brille anziehen und dann entscheiden, ob sie funktioniert oder nicht. Es gab's nicht sogar mal die Situation, dass, mit irgendeinem Gast hatte ich das besprochen, dass du neuerdings Hörtests machen kannst mit AirPods, oder gab's da nicht mal irgendwas? War auch spannend, wie die das gelöst haben. Weiß ich nicht mehr.
Ja, auch diese Branche, ne, die ist gerade, fängt so an, sich auch zu digitalisieren. Ist vielleicht so ein bisschen so, wie du es vorhin beschrieben hast, mit B2B versus B2C, dass hier vorher sehr schwierig war, irgendwas zu tun, weil du sehr, sehr viele Schritte hast, bis du so ein Hörgerät irgendwann dann im Ohr hast. Ne, also irgendwie so 5 bis 7 Termine machst du eigentlich im Regelfall. Aber gerade mit den AirPods und auch anderen Kopfhörerformaten, ne, also Bose und andere arbeiten auch alles an Lösungen, die sich immer mehr dem annähern. Und klar, ne, also das Thema Distanz beim Hörtest ist zum Beispiel etwas, was in der Hörakustik schon sehr gut funktioniert. Haben wir auch, ne? Also Kunden können bei uns auch schon online einen Hörtest machen und können quasi auch hier die Journey dann ein Stück weit in Richtung digital verlagern. Ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass du in einigen Jahren auch über rein Remote Hörgeräte verkaufen werden kannst. Ne? Also da wird einiges passieren. Insofern, das ist super spannend. Und die Leute wollen ja auch hier Produkt haben, das immer mehr auch kann. Also viele Hörgeräte können heute auch mit Bluetooth dann irgendwie mit dem Handy verbunden werden und du kannst Musik hören und solche Sachen. Ne? Also da nähern sich so zwei Branchen gefühlt gerade ein Stück weit an.
Ja. Wenn man so ein bisschen, spannendes Thema, wir haben ja gerade so ein bisschen über die Zukunft gesprochen, gibt es denn Themen, die ihr jetzt auf dem Schirm habt, wo ihr sagt, weil seid ihr vermeintlich weit mit dem Online-Anprobieren, Länder skalieren in unterschiedliche, in andere Länder skalieren, ist ja sozusagen schon damit drin, aber gibt es nochmal Punkte, wo du jetzt kurzfristig siehst, wo du vielleicht auch drüber sprechen kannst, ohne jetzt die Strategie zu verraten, was Themen sind, die ihr machen wollt?
Na, so die tatsächlich auch eine der größten Challenges, die mich persönlich gerade beschäftigen und auch alle, mit denen ich hier zusammenarbeiten darf, ist, wie kriegst du jetzt diesen Weg hin, dass du dieses mit Online und Offline stärker verbindest. Ne? Das ist, wir haben vieles Technische dafür gelöst und haben noch ein paar Hausaufgaben, aber da sind wir schon sehr weit. Jetzt kommt so diese menschliche Komponente auch ins Spiel. Ne? Das Riesenpotenzial da. Jetzt musst du aber auch die Mitarbeiter versuchen mitzunehmen und zu überzeugen, dass sie das auch entsprechend am Kunden auch sagen. Ne? Es ist ganz, ganz einfach, das erstmal zu fordern, aber das dann auch überzeugungstechnisch hinzukriegen, dass sie mit einem guten Gefühl das machen kann. Also musst du entsprechende Mehrwerte auch bieten, kommunizieren, weil die wollen ihren Kunden glücklich machen. Und jetzt kommen die Onliner um die Ecke und sagen, hey, wir haben jetzt hier ganz viele tolle neue Sachen, sag das mal den Kunden. Das ist schon eine anstrengende Geschichte. Das habe ich auch unterschätzt, bin ich auch ganz ehrlich, weil es natürlich irgendwie so augenscheinlich alles klingt, dass das super ist und dass das hilft. Aber du musst halt immer wieder reflektieren, dass dort auch noch manchmal Sachen sind, die noch nicht so funktionieren. Und dabei reden wir halt regelmäßig auch und sind viel unterwegs, haben ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Das ist auch so ein Learning aus so 11 Jahren Fielmann. 20% sind so Bauen der Software oder irgendwelcher Sachen und 80% eigentlich Rollouts. Das hätte ich früher andersrum gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Hätte ich total unterschätzt. Das haben wir wirklich, und ich persönlich auch, ganz hart gelernt. Ne? Also ja. Ein paar Mal auf die Nase gefallen und machen es inzwischen anders. Also gehen heute bei einigen Themen auch direkt in Niederlassungen und entwickeln dort oder machen Mitarbeiter aus den Geschäften auch zu Produktmanagern beispielsweise. Finde ich auch großartig, weil die haben viel mehr Ahnung davon als so ein reiner Digitaltyp.
Ja, es ist wieder das Kultur- und Organisationsthema. Die Technologie ist vorhanden, die kannst du einkaufen, kannst du ein bisschen anpassen, aber dann geht's ans wirkliche Tun und das ist halt immer schwer.
Gerade bei so großen Firmen, ne, die auch schon so etabliert sind, das ist immer was anderes, als wenn du jetzt so ein kleines Startup bist. Da hast du ein ganz anderes Klientel auch und kannst auch mal ganz andere Sachen ausprobieren. Hast auf der anderen Seite natürlich ja nicht diesen großen Bass. Du hast es ja vorhin gerade sehr gut gesagt. Du partizipierst natürlich schon auch in den Online-Kanälen von dem Markennamen und von dem Footfall, den du einfach hast, der automatisch da ist durch den Brand.
Ja. Cool. Ich glaube, Stefan, gefühlt ist es ein guter Abschluss, bevor wir so ein bisschen auf die Zeit, wie lange wir schon haben und wo wir noch hingehen. Ich glaube, wir könnten in jedes Thema, es werden jetzt viele Hörer und Hörerinnen denken, naja, jetzt erklärt uns das nochmal im Detail. Dann können wir auch gerne, glaube ich, mal eine Detailfolge machen und vielleicht irgendwann zu überlegen, wir treffen uns mal irgendwo, weil es ist, glaube ich, so eine präsentierte Folge für, man kann die tiefer auf YouTube legen, indem man sozusagen das Team mit hat und mal Stefan und mir vielleicht in der Filiale oder über die App mal schaut und das erklärt, wie es funktioniert. Von daher nutzt die Chance, schreibt das sehr, sehr gerne an mich und beziehungsweise lieber an mich. Dann muss Stefan das sich nicht drum kümmern und mein Team organisiert dann, dass wir das einmal nochmal tiefer legen.
Ich bin auf jeden Fall gerne dabei, Jonas. Also insofern schon mal Einladung ausgesprochen. Das können wir genauso machen, wenn das ein Wunsch ist. Super gerne.
Cool. Lieber Stefan, meine zwei Fragen, die ich jedem Gast ja immer wieder stelle. Was machst du denn noch privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Also privat bin ich tatsächlich relativ offen mit Daten, also mit meinen Daten auch, weil ich im Laufe der Jahre, also ich habe ja das Glück, ich durfte schon immer viel ausprobieren durch meinen Job alleine, ne? Bin immer sehr schnell bei irgendwelchen Themen dabei, habe dann irgendwann festgestellt, eine gewisse Datentransparenz hilft halt auch, um schneller zu sein und um auch entsprechende gute Erfahrungen zu machen. Hab aber beispielsweise auch im Laufe der Jahre gelernt, das, was wirklich für mich sensibel ist, ein Stück weit auch stärker zu schützen. Also ich mache bei allen Sachen, die mir wichtig sind, habe ich zum Beispiel Two-Factor immer, um meine Daten zu schützen. Ja, also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ne? Das ist heute durchaus etabliert und funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, also insofern Daten für mich ein wichtiges Thema auch im Privaten. Glaube ganz fest daran, dass man dort auch schneller vorankommt, wenn man auch seine eigenen Daten ein Stück weit irgendwo reingibt, da wo das halt sinnvoll ist, wenn man was dafür zurückbekommt. Mein Lieblings- oder Filmtitel, ne, in Richtung Daten oder wenn ich das beschreiben würde, was wie die Journey so bei uns gerade ist tatsächlich Zurück in die Zukunft, würde ich sagen. Zum einen, weil ich ein großer Fan bin von der Reihe und das auch mal wieder gerne gucke. Und wenn ich so an diesen Sportalmanach nachdenke, der da ja eine große Rolle spielt im zweiten Teil, wo er in die Zukunft reist, ne? Man hat so diese Erfahrung in vielen Unternehmensbereichen, dass wenn man sagen kann, hey, das funktioniert halt wirklich, wir können dir das hier auch nachweisen, ja, was ja mit Daten durchaus generell schon mal besser geht, als wenn man keine hat. Aber ganz oft hast du ja auch so einen Moment, wo du sagst, ich glaube daran, dass es funktionieren würde, aber ich kann es natürlich erst beweisen, wenn es auch umgesetzt worden ist und wenn die Daten dann auch fließen und wenn man es auch wirklich belegen kann. Und da wünsche ich mir manchmal so eine Zeitmaschine, wo ich den einen oder anderen reinsetzen würde und sagen würde, lass uns mal zusammen einmal kurz in die Zukunft fliegen und dann zeige ich dir mal, dass es übrigens funktioniert hat. Dann kommen wir zurück und dann glaubst du auch in dem Moment vielleicht schon dran, wenn wir das erste Mal darüber sprechen. Einfach vielleicht auch aus Erfahrung von anderen Gegebenheiten. Deswegen zurück in die Zukunft wäre mein Filmtitel.
Cool. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für die spannende Folge und ich würde höchstwahrscheinlich auch, wenn selbst wenn die Leute und Hörer und Hörerinnen Nein sagen, mal vorbeikommen und mir das mal anschauen, weil es total spannend. Also das ist ja auch die Idee hinter meinem Podcast, selber was zu lernen und in der Hoffnung zu haben, dass es mehr Leute gibt, die dieses ganze Data-Thema nochmal verstehen wollen. Und ich glaube, jetzt sind wir eher ganz allgemein drauf gegangen, aber das war ja auch, glaube ich, sehr, sehr gut, um mal so ein bisschen holistischeren Blick zu dem Thema zu bekommen. Von daher vielen, vielen Dank, lieber Stefan.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Dann freue ich mich schon dann auf die bisschen tiefer gehenden Gespräche, die wir dann in einer unserer Niederlassungen gemeinsam führen.